Aktuell.
Nicht erst seit dem 7. Oktober 2023 ist Israel im Krieg. Doch der Terrorangriff der radikal-islamischen Hamas mit mehr als 1200 Toten und 240 Geiseln, die in den Gazastreifen entführt wurden, kann getrost als Zäsur in der Geschichte nicht nur des Nahen Ostens oder Israels angesehen werden. Weltweit hat dieser Tag etwas verändert. Ähnlich wie die Anschläge vom 11. September 2001 in den USA. Benjamin Funk ist Korrespondent und Redakteur bei Focus Jerusalem und lebt mit seiner Familie in Afula im Norden Israels. Heute ist er zu Gast im IEF. Herzlich willkommen, Benjamin Funk.
Shalom, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, Sie leben seit fast 10 Jahren in Israel, kennen auch die Zeit vor dem Oktober 2023. Wie haben Sie denn damals die Situation in Israel erlebt? Warum sind Sie überhaupt in Israel?
Ja, um es kurz zu erzählen, ich habe nach Israel geheiratet und wir leben als Familie mit 6 Kindern in einem jüdischen Moschaf. Das ist ein Dorf mit 800 Leuten und das Spannende an uns ist, wir sind so gesehen die einzigen deutschen Christen weit und breit. Und wie haben wir das erlebt? Um ehrlich zu sein, für viele ist Israel erst wieder mit dem 7. Oktober in den Fokus gerückt. Auch die Problematik und die Anspannung im Nahen Osten. Wir wussten aber in Israel schon sehr lange, schon so 1-2 Jahre, dass es irgendwann Krieg geben würde. Es gab viel Gemunkel, es wurde viel geredet und vor allen Dingen gab es eine Spannung, die unterschwellig schon dort am Köcheln war. Nur die Leute konnten nicht darauf zeigen, was genau passiert. Die Vermutung lag dann nahe, dass wir aus dem Norden angegriffen werden würden. Und da führten verschiedene Quellen zusammen, die sagten, irgendwas wird irgendwann passieren. Und das ist ja auch im Nachgang, wo man das jetzt auch analysiert, gab es natürlich die Alarmglocken, die angingen vorher, die nicht gehört wurden. Aber auch diese Spannung, die ich beschrieb, die schon vorhanden war. Und von daher weiß ich noch, vor dem 7. Oktober, sogar einen Tag vorher, war ich mit einem Freund in den Golanhöhen und habe ihm erklärt, wie ein möglicher Krieg aussehen könnte. Wusste nicht, dass das am nächsten Tag, der 7. Oktober, wir uns in einer neuen Realität befinden würden. Und habe dann noch gesagt, aber ich vermute, dass das ab in den nächsten 1,5 Jahren passieren wird, dass ein Krieg ausbrechen wird.
Der kam dann ja wirklich schneller, als Sie sich das gedacht haben, als viele sich das wahrscheinlich gedacht haben. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Also jetzt den Konflikt um den Gazastreifen, aber auch dann ist es ja mit dem Iran zur kriegerischen Handlung gekommen. Die waren im Juni dieses Jahres. Wie haben Sie das alles mitbekommen?
Für uns war es natürlich der 7. Oktober wie für alle ein großer Schock, insbesondere dadurch, wir haben sehr viel Ungefiltertes gesehen, viele Terroristen hatten Handys gekapert von Opfern und haben hemmungslos die Sachen ins Netz gestellt, sodass Gruppen überschwemmt wurden oder Internetseiten, Facebook-Seiten mit Inhalten, die man nicht sehen möchte. Für uns war das auch so insofern ein weiterer Schock, weil natürlich die Nachbarschaft genauso aussieht wie das, was man dort im Fernsehen sieht. Und die Leute, die umgebracht wurden, könnten auch deine Nachbarn oder du selber halt, also man selber sein. Und in diesem Kontext war das natürlich ein Szenario, was man sich nicht vorstellen konnte und was alles übertraf, was in der Fantasie möglich war, weil man bis zu dem Zeitpunkt noch der Annahme war, die israelische Armee, so ein Fehler oder solche Sachen können gar nicht passieren. Wir sind so eine starke Armee und die müssen verrückt sein. Verrückt war das natürlich, das Unterfangen, aber das war ja auch so geplant. Und wenn man jetzt mal diese ganzen Etappen sich anschaut, wir können ja davon, wir gehen von den 7. nur auf den 8. Oktober. Da hat die Hisbollah, ohne dass eine Kugel nach Gaza geflogen ist, zu dem Zeitpunkt entschlossen, in den Krieg einzusteigen und fing dann an, den Norden zu beschießen. Also wir wurden nicht von einer Seite beschossen, sondern mehrfach von weiteren Seiten. Und während des Konflikts kamen Raketen aus Syrien, aus dem Irak, aus Jemen, wie man ja das in den Medien mitverfolgen konnte. Und das hatte verschiedene Stufen von Intensität. Also Zeiten, wo wir kaum irgendwo hingefahren sind, wo wir immer in Bunkernähe sein mussten, bis hin, wo es 2-3 Wochen Ruhe war. Aber faktisch gesehen hat nicht nur die Hamas, die Israel den Krieg erklärt, sondern viele Proxys, wie man die nennt, vom Iran. Iran hat zuerst ja gar nicht damit gewirkt, weil denen ihr Plan, es war vorher geplant, sollte irgendwann anders umgesetzt werden. Die Hamas hat die Spannung nicht mehr ausgehalten, sah ihre eigene Sache, mit die Sache um die Palästinenser wegschwimmen, dahinschwimmen mit dem Abraham-Abkommen und hat deshalb diesen Angriff verfrüht gestartet. So um 1-2 Jahre hat man jetzt im Nachhinein herausgefunden. Und wenn man jetzt den Iran mal nimmt, war das natürlich von der Intensität mit, von der Gewalttätigkeit und die Waffen, die eingesetzt wurden, natürlich der größte Schlag. Und bei weitem durchaus beängstigender, als man das jetzt vielleicht erwartet. Klar, einerseits hat Israel die Waffen, die Technologie, ein Schutzschild. Aber die Sprengkörper und die Art der Raketen, die eingesetzt wurden, inklusive Drohnen, das war eine sehr, sehr große Zahl. Und wir haben das halt hautnah als Familie erlebt, die Abfangraketen. Wir mussten über 2 Wochen nur tags und nachts immer in den Bunker flüchten. Wir haben keinen eigenen Bunker. Das heißt, wir sind ins Auto, bei jeder Tageszeit oder Nachtzeit ins Auto gesprungen, sind die Minute schnell zum Bunker gerast, alle raus und in den Bunker rein, in den Erdbunker. Und so, das war unser Alltag, 2 Wochen lang. Und bei uns ist auch so, dass Abwehrbatterien sind, und wir reden nicht von dem Iron Dome, das ist immer das Kleine, sondern das Arrow-System, was auch Raketen in der Stratosphäre abfängt. Und das sind ja Langstreckenraketen, und die sind wirklich mächtig. Und wenn da Sachen runterkommen, auch runterfallen, sind die so groß, die Stücke, wie ein Bus. Das kann man sich ganz gut vorstellen. Und die zerschlagen auch ein Haus. Das war natürlich für jemanden, der aus dem deutschen Kontext kommt und der auch mit Krieg, ja nur mit dem Zweiten Weltkrieg, wirklich Berührungspunkte hat, in einem Ausmaß erschreckend und erdrückend manchmal. Man kann sich da nicht dran gewöhnen, auf jeden Fall.
Hm. Sie haben erwähnt, Sie leben da mit Ihrer Familie, mit 6 Kindern. Wie haben Sie das den Kindern erklärt? Die sind teilweise auch noch ziemlich klein. Wie haben die reagiert auf die Situation?
Ja, wir haben eine große Altersspektrum dabei, also von 23 Jahren bis runter. Damals war unsere Tochter gerade geboren, die jüngste, die Ruth. Also wir haben noch ein Baby gehabt. Oder meine Frau musste auch während des Krieges hochschwanger, als ich in Deutschland unterwegs war, als Raketen aus dem Irak kamen, in den Bunker dann stolpern, also hochschwanger die Treppe runter, nicht in den Bunker, sondern unter die Treppe flüchten. Und für die Kinder gab es natürlich verschiedene Stationen. Am Anfang hatten wir alle sehr viel Angst. Und wenn man dann in die Augen schaut von Kindern, die wissen, da geht es um viel mehr als nur um eine kleine Gefahrensituation. Weil Krieg ist ja existenziell gefährdend. Wir reden da von Leib und Leben und nicht von irgendeiner Sorge, die mal kurzzeitig ist oder einer Situation, der man irgendwie entgehen kann. Weil Krieg ist der Handlungsspektrum einem aus der Hand genommen. Man ist da, sitzt da, ich sagte immer, im Boot. Man kann da sich beschweren und schimpfen, aber man ist da drin. Und für uns als Eltern war es natürlich das Schlimmste zu sehen, diese Angst der Kinder in den Augen zu sehen, der Familie. Und dann muss man natürlich als erwachsener, mündiger, christlicher Mensch, Mann und Frau, sagen, okay, ich muss jetzt auch die Zähne zusammenbeißen und ich muss jetzt auch stark sein und da durchführen. Das ist also unsere Aufgabe als Gläubige, dass wir auch mal mit Gottes Kraft weit über die Grenzen hinausgehen und dass wir eine Verantwortung auch vor Gott haben für die Kinder. Wir haben ein Prinzip, das wir als Familie leben. Verschiedene Altersstufen brauchen nur entsprechende Informationen. Das heißt, am Küchentisch oder wenn wir zusammensitzen, reden wir nicht über Dinge, die Kinderohren nicht hören müssen. Unsere Kinder bekommen nur die Informationen, die sie brauchen und die sie erfragen. Und das hat viel Schaden. Das hatten wir schon während Corona gemacht. Und das hatte viel Schaden von den Kindern ferngehalten, weil sie dann aktiv kamen. Sie haben dann gefragt, wie schlimm ist es, Papa? Und dann habe ich gesagt, guck mal, wir haben diese und jene Sachen. Ich habe die Kinder ernst genommen in ihrem Anliegen. Und als die mächtigen Abfangraketen immer in den Himmel schossen und meine Tochter hatte panische Angst vor denen, weil die ja zum Greifen nah sind. Wir reden da von riesen Raketentypen, die ohrenbetäubend in den Himmel rasen. Und dann habe ich ihr gesagt, guck mal, das sind unsere, die schützen uns, damit die Bösen nicht kommen. Und dann konnte ich sogar noch einen Freund nennen, der das mitkontrolliert, und habe gesagt, der gibt jetzt 150%. Der gibt alles, damit wir alle sicher sind. Und dann hat meine Tochter zu mir gesagt, Papa, wenn das so ist, dann ist das gut, dass wir die haben. Und da kommt es immer drauf an, wie rede ich mit einem Kind? Wie spreche ich davon? Oder mein Sohn, mein Kleiner, der jetzt demnächst 6 wird, Und von ihm habe ich ein Foto gemacht, wie er in den Bunker runtergeht. Und dann schrieb mich jemand aus Deutschland an und sagte hier, Benjamin, das tut mir so leid, dass dein Sohn, guck mal, der verängstigt die Treppe runtergeht. Und dann sage ich, guck dir mal meinen Sohn an. Der hält sich nicht richtig fest, der geht mit Schwung die Treppe runter. Und dann habe ich gesagt, weißt du, warum das so ist, habe ich zu ihr gesagt. Weil er weiß, sein Vater, ich bin hinter ihm. Und das Wunderbare ist, ein Bild hat sich ergeben, warum ist der Vater stark? Weil er einen starken Gott hinter sich hat. Und ich glaube, das ist so einer der Sachen. Mein Sohn geht da runter, weil nicht mit Angst, sondern weil er weiß, der Papa ist da, der Vater ist da. Und weil ich weiß, unser Gott ist da und schützt uns, kann ich auch da so runtergehen. Und das ist immer, wie man ein Ding betrachtet, eine Sache. Aber es gibt auch so Momente, die sind so herzzerreißend. Meine Tochter sagt mir dann, ich hasse die Sirenen, ich hasse sie so sehr. Dann fragte sie, gibt es Sirenen in Deutschland? Da habe ich gesagt, oh ja, gibt es die. Wir haben Feueralarm, wir haben auch Katastrophen, die gibt es da auch und die warnen genauso. Also wieder in Relation die schlimme Situation gestellt. Und dann aber auch, wo sie gesagt hat, Papa, du hast mir eigentlich versprochen, dass der Krieg bald vorbei ist, dass wir bald keine Raketen mehr haben. Und dann, da muss ich schlucken. Da muss man auch mal als Eltern sagen, das stimmt. Das habe ich versprochen. Aber was ich auch den Kindern immer mitgegeben habe, wo ich gesagt habe, wenn wirklich die Not groß war, weil man muss sich vorstellen, nachts um 3, man schnappt sich die Kinder, rennt die Treppe runter ins Auto. Das ist kein Kinderspiel. Das hat nichts mehr mit irgendeiner vergleichbaren Situation, die man sonst im Leben hat, zu tun, sondern das ist pure Überleben. Also rennen und fahren ums Überleben. Und da habe ich halt auch ganz oft gemerkt, wie wichtig es war, das stehen zu lassen, aber auch immer wieder zu sagen, wenn dann die Frust so groß war, ihnen eine Hoffnung in Aussicht zu stellen. Also neben dem Glauben natürlich, aber auch zu sagen, das wird ein Ende haben, das wird nicht immer so sein. Und dann sage ich zum Beispiel zu meiner Tochter, du wirst es irgendwann vergessen haben, dass wir so eine Zeit mal so in dieser Form hatten.
So ähnlich wie die Corona-Zeit, die wir auch in Deutschland erlebt haben, wo wir uns schon zurückerinnern, denken, das ist doch ewig her und wie war das noch? Vielleicht ist ja auch ganz gut, dass man auch vergessen kann. Im Moment ist noch Krieg, Kriegshandlungen, die Lage ist noch nicht gelöst, aber es gibt immer wieder Debatten. Ich habe das gesagt, die gesamte Welt ist eigentlich involviert inzwischen und versucht, eine Lösung zu finden. Es gibt Kritik. Man sieht in diesen Tagen Demonstrationen in Tel Aviv zum Beispiel, wenn Menschen zusammenkommen, sagen die Regierung, die israelische Regierung muss mehr machen für die Geiseln, die noch im Gazastreifen sind. Es gibt Kritik dann auch aus anderen Ländern. Wie kommt das bei den Menschen in Israel an, wenn dann die israelische Regierung kritisiert wird? Aber teilweise wird sie auch aus der eigenen Bevölkerung heraus kritisiert.
Ja, zum einen ist es mal wieder so, wenn der Topf übergekocht sind, kommen alle. Ja, wenn die Bude am Brennen ist, dann kommen sie. Ich habe ja mit bewusst auch gesagt zu Anfang, wir wussten, dass es einen Krieg gibt. Aber es hat sich niemand für den Nahen Osten interessiert. Der Iran konnte machen, was er wollte, die Raketen bauen und Atomprogramm fortführen. Die Hezbollah, also im Libanon, im Norden, die hat sich hochgerüstet. Das wusste der ganze Westen. Ja. Genauso, dass die Terrorfinanzierung aus Katar, aus den ganzen Nahen Ostländern Richtung Hamas, Richtung Palästinenser. Und niemand hat sich wirklich da intensiv mit beschäftigt, obwohl es Alarm und Sirenen und Alarm aus Israel gab und das auch innerhalb oder bei der UN immer wieder gesagt wurde, was der Iran vorhat und plant. Da wollte niemand hinzuhören. Und jetzt haben wir eine Kritik, die halt auch tatsächlich manchmal auf Missverständnis geht oder fällt, weil man sagt, es ist schön, dass ihr jetzt alle sagt, wie wir es zu machen hätten. Aber viele sich auch raushalten, die geben gute Ratschläge, aber was wird denn gemacht? Die entsprechenden Punkte, wo man hätte oder ansetzen könnte, werden ja auch nicht angegangen. Wir reden immer noch davon, dass der Iran weiterhin Raketen zu den Houthis sendet, weiter versucht, die Hezbollah auszurüsten. Warum werden die Drahtzieher oder die das über Jahrzehnte geplant haben, nicht in die Verantwortung genommen? Oder sprechen wir über die Hamas? Warum sitzen die zum Beispiel die Führer in Katar oder Doha? Was machen die da und warum werden da nicht Stellschrauben irgendwo angesetzt? Deshalb ist die Kritik auf der einen Seite, ja, sagt man in Israel, dass ihr macht es euch sehr leicht, weil ihr euch das nicht vorstellen könnt aus der Ferne. Aus der Ferne wirkt das surreal, aber wenn man drin steckt, auch wir, verstehen wir manche Kritik davon nicht, weil wenn wir jetzt zurück in die Geschichte schauen, Und wir haben eine ähnliche Konstellation in Gaza mit Hamas und den Terrororganisationen, wie wir es auch im Dritten Reich mit Anhängern hatten. Auf einmal gibt es nur noch die Hamas, aber niemand von denen in Gaza hat zum Beispiel da mitgemacht oder mitgewirkt. Das heißt nicht, dass ich es da verurteile, aber es wird manchmal so dargestellt, als wäre es nur eine Gruppe oder eine Minderheit, die da irgendwie dran beteiligt ist. Aber sie haben noch sehr, sehr viele Anhänger und Kräfte, die weiterhin die restliche Bevölkerung auch teilweise terrorisieren. Die Kritik geht momentan sehr einseitig oft nach Israel, in Israel, in Israel. Aber die Hamas in die Verantwortung viel stärker zu ziehen, das verhindert man. Und wenn wir jetzt die Bilder natürlich anschauen, ist natürlich eine Demonstration ist immer ein gutes Recht. Und ich finde das auch super, dass die Leute auch demonstrieren. Nur es gibt auch sehr unterschiedliche Meinungen, auch innerhalb der Opferfamilien. Weil sie sagen, manche Opferfamilien sind absolut nicht dafür, weil sie sagen, ihr gefährdet das Leben mit den Demonstrationen unserer Geliebten. Weil der Staat Israel und die IDF versuchen, eine Druckkulisse aufzubauen und die Hamas zur Aufgabe zu zwingen in irgendeiner Form, um die Geiseln rauszubekommen. Da könnten wir jetzt sehr lange drüber sprechen, also auch über das ganze Szenario. Jetzt gehen die Leute auf der Straße zu einem Moment, wo die Hamas wieder sieht, oh guck mal, die sind sich innerlich uneinig im Kurs, wir machen hier gar nichts. Also das gab es jetzt in der Zeit, auch als Macron, da war ein Vorschlag lag auf dem Tisch, eine Grundlage. Und das war schon, weil die Hamas so viel Druck gehabt hat, schon fast durch. Und der Macron hat in diesem Moment, in einem schlechtesten Moment gesagt, wir erkennen den Staat Palästina an. Und die Hamas sagt, es ist wunderbar, es läuft, wir müssen nur lange warten. Und das ist eine sehr komplexe Lage, die wir haben. Auch was die Demonstranten angeht. Wir haben in Israel eine sehr, sehr ausgeprägte Linke und eine sehr ausgeprägte Rechte. Und momentan gehen auch viele, die sich mobilisieren lassen, generell auf die Straße. Und die haben unterschiedliche Ziele, das muss man auch sagen. Die einen wollen keine Regierung mehr, die anderen wollen keinen Krieg mehr. Da findet man sich irgendwie. Man kann aber nicht automatisch sagen, anhand der Demonstranten, dass das jetzt ein Bild dafür ist, dass ganz Israel dagegen ist oder für irgendwas anderes wäre, weil es halt heute, wenn man einfach sich Demonstrationen einfach mal als Grundsätzliches anschaut, als Mittel, um Druck auszuüben, meistens ja die für irgendwas oder dagegen sind, auf die Straße gehen, während die Befürworter das nicht tun. Und wenn man jetzt die Leute anschaut, die da sind, dann ist der Schnitt also von sehr, sehr groß, von ganz unterschiedlichen Interessen und Zielen, die natürlich aber auch das Ende da möchten. Und grundsätzlich ist das ja erstrebenswert. Es ist erstrebenswert, dass der Krieg beendet wird. Es ist erstrebenswert, dass die Geiseln rauskommen aus absolut. Aber es ist halt fraglich, wem die Demonstrationen momentan dienen. Das ist einfach nur so hingestellt. Das ist nicht jetzt, wo ich sage, okay, das ist meine persönliche Bewertung, sondern es ist einfach, wem dienen sie dann letztendlich. Und manche Sachen, die gefordert werden, sind halt kurzfristig gedacht. Und wir müssen einfach mal anerkennen, dass die Situation hochkomplex ist in Gaza. Alles. Mit dem Leid der Menschen dort, mit den Problemen, mit der die Bevölkerung ausreichend zu ernähren. Sie haben vieles, das muss man auch sagen, das ist ein Thema für sich wieder, was die Hilfslieferungen angeht. Aber da sind so viele Akteure mittlerweile involviert, aus Europa, aus dem Westen. Jeder hat da irgendwas, mischt da mit, dass das immer komplizierter wird. Und gedacht ist ja so ein Krieg in der heutigen Zeit, der muss schnell über die Bühne, das muss schnell erledigt sein. Es zieht sich jetzt über 2 Jahre und das wird, wie das in den meisten Fällen ist, wie Kaugummi-Zäh und mit fraglichem Ergebnis am Ende. Also sehen wir irgendeinen der Geiseln noch lebendig? Kann man Hamas überhaupt zerstören? Ist das möglich? Und da sind so viele Fragen offen, wo ich sage, ich bin dankbar, dass ich nicht diese Verantwortung tragen muss, da die Entscheidung zu treffen.
Ein sehr, sehr komplexes Thema. Und Sie haben das auch gut dargelegt. Das ist nicht einfach, auch in der Bevölkerung, die ja unterschiedliche Interessen, Meinungen, Gefühle hat, natürlich. Wie sollte es anders sein? Ist ja in jeder Bevölkerung so, in Bezug auf die eigene Regierung. Da hat jeder eine andere Meinung. Es ist differenziert zu betrachten, die gesamte Situation. Vielleicht kommen wir zu einem Thema, das einfacher zu behandeln ist. Sie haben nämlich ein Projekt in Israel, das heißt Gilboa Passion. Können Sie vielleicht noch ganz kurz beschreiben, was Sie da genau machen, was hinter dieser Idee von Gilboa Passion steht?
Ja, das hat mehrere Säulen. Fangen wir mit dem Israel, direkt in Israel an. Wir unterstützen dort Menschen, die etwas starten, die etwas beginnen mit dem Know-how, was wir haben. Wir sind für die Menschen dort da, auch ganz praktisch. Jetzt in dem Krieg haben wir Leute bekocht, wirklich ganz einfach, haben wir für ermüdete Truppen Essen gekocht. Wir helfen Familien, wir helfen Leuten, wo wir sehen, okay, das sind Projekte, die so ohne jetzt außer Unterstützung von außen nicht funktionieren würde. Dann arbeite ich noch in diesem und zusammen mit dem Werk Amtsi, das ein schweizerisches deutsches Werk ist, das viele Projektpartner in Israel hat. Wir haben da ja verschiedene Werke, die dort tätig sind, die ja auch im Krieg weitermachen, Holocaust-Überlebende. Wir haben ein Werk in Bethlehem, also ein christliches Werk bei den Palästinensern. Und das bricht ja alles ein. Auch unter Christen ist eine anti-israelische Stimmung entstanden. Und das führt auch dazu, dass viele Werke, die jetzt nicht mehr genug Unterstützung bekommen, das sind ja die Falschen, das sind ja die Menschen, die wirklich sich einsetzen und meistens für die schwachen Menschen. Und da sind wir auch Botschafter, das ist eine unserer Arbeiten auch, die wir ausführen. Dann haben wir als zweiten Punkt, wo wir Medien machen. Wir machen Filme aus Israel, Inhalte. Alle Geschichten, die ich erzähle, haben irgendeinen jüdischen und einen Hintergrund. Weil wir möchten gerne wieder etwas beleben. Also zum einen eine wirkliche Freundschaft zwischen Deutschland und Israel oder Europa und Israel, eine neue, die nicht nur aus der Vergangenheit her oder damit zusammen her ruht. Und wir bringen Inhalte aus Israel nach Deutschland, weil man von Israel und der Situation, nicht nur jetzt im Krieg, man kann sehr, sehr viel da lernen und verstehen. Und wir lieben die jüdischen Wurzeln, die ja urchristlich sind. Und die wieder zu beleben und zu gucken mal, die früher waren, was ist verloren gegangen in unserem Glauben, welche Lebendigkeit, wie wir zum Beispiel in Schabbat feiern und handhaben. Und das ist einer der wichtigen Säulen. Und das andere ist, wir laden Menschen nach Israel ein, zu kommen, mit Menschen in Kontakt zu treten. Und da reden wir jetzt nicht von irgendwelchen christlichen Blasen, sondern wirklich mit den Menschen, die man im Ort und überall erleben kann, Gemeinschaft zu haben. Wir werden in Zukunft, haben wir wieder eine riesige Tafel, wo wir Leute immer einladen werden, da zu sein, das Leben, das israelische Leben fernab des Bustourismus zu erleben. Und da hat uns Gott in einer Position geführt, dass wir, wie auch immer, Menschenherzen gewinnen können in Israel, dass Menschen uns vertrauen und dann in ihr Leben lassen. Und dass wir zusammen Projekte mit den Menschen vor Ort starten, die über das hinaus wirken sollen. Und das ist auch die Vision für die nächsten Jahre, wo wir sagen, wir sind für die Menschen in Israel, aber auch für die Menschen in Richtung Europa, Deutschland, das zu verkünden und das, was wir erleben, sehen und mit der Bibel neu entdecken können.
Immer besser, als über Menschen zu reden, ist mit den Menschen zu reden und sie kennenzulernen in ihrer Heimat. Und das ist natürlich ein super Gedanke, einfach diese Verbindung herzustellen zwischen Israel und den Menschen hier in Europa, hier in Deutschland. Ich sage an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank an Benjamin Funk. Er ist Korrespondent für Fokus Jerusalem, arbeitet für das Werk Amtsi, dort auch im Norden Israels, in Afula, lebt dort mit seiner Familie. Vielen Dank für dieses kurze Gespräch und wir werden sicherlich in Bälde ein längeres Gespräch in unserer Reihe Das Gespräch miteinander führen. Vielen Dank.
Vielen Dank.